Folge 04, wo ich schon mal da bin, der Podcast von und mit UDAM and Friends. Ich bin Christine von UDAM und freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute habe ich als Co-Moderatorin die Dorit an meiner Seite. Hallo Dorit, grüß dich.
Hallo ihr zwei.
Genau, und du sagst es genau richtig, ihr zwei, denn wir haben heute wieder mal einen tollen Gesprächsgast eingeladen und der stellt sich bestimmt gleich noch mal ein bisschen selbst vor, aber ich kann schon mal sagen, der Max, Dr. Max Tischler, den wir heute hier dabei haben, ist für uns schon sozusagen ein alter Hase. Der hat nämlich viele Jahre aktiv bei UDAM mitgearbeitet, unter anderem als Bindeglied zum Bündnis Junge Ärzte. Aber auch mit Dorit zusammen in der redaktionellen Arbeit für das Ärztliche Journal, das Junge Forum dort. Und ist mittlerweile aber niedergelassener Dermatologe mit einer sehr, sehr modernen Praxis, über die wir heute ein bisschen mehr sprechen wollen, mit einer digitalen Sprechstunde. Ist nebenbei, Max, du darfst mich gleich korrigieren, aber ich glaube, du bist nebenbei auch noch Medical Director bei Online Doktor. Also der Tag hat bei dir wahrscheinlich dann auch 32 Stunden und bist ansonsten auch noch vielfältig gesundheitspolitisch engagiert. Ich will diese ganze Liste jetzt nicht runterleiern. Das kann jeder gerne bei LinkedIn und Co. nachlesen. Aber du bist massiv aktiv, viel unterwegs. So kennen wir dich schon seit ein paar Jahren. Und so wollen wir auch heute von dir deine spannende Geschichte zu deiner Niederlassung erfahren. Jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen, Max Tischler.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke für die nette Anmoderation, Christine und auch Dorit. Tausendsassa wurde mir manchmal gesagt. Und was ich sagen kann, der Blutdruck ist normal. Ich war letztens erst beim Hausarzt und hat gesagt, das ist alles okay. Könnte man ja manchmal denken, dass das irgendwie nicht klappt. Ich würde mir wünschen, dass mein Tag 32 Stunden hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre toll, wäre ein bisschen mehr Zeit für Freizeit an der einen oder anderen Stelle da. Aber das ist ja auch das Schöne an der Selbstständigkeit. Da kann man mit einem Blick auf die Zukunft sich das natürlich auch noch mal etwas leichter als im Angestelltenverhältnis vielleicht einteilen.
Solange der Blutdruck in Ordnung ist, sind wir zufrieden.
Genau.
Max,
Richtig.
Ich habe es gerade schon kurz angemerkt. Der eigentliche Hauptgrund, warum wir heute mit dir im Podcast sprechen wollen, ist deine vor etwas mehr als einem Jahr frisch gegründete eigene Niederlassung, deine dermatologische Praxis im Dortmunder Kaiserviertel. Und das ist nicht einfach nur, was ja schon aufregend genug wäre, der Schritt in die Selbstständigkeit, die eigene Praxis für dich gewesen, sondern du hast dir auch noch auf die Fahne geschrieben, möglichst papierlos zu werden, die digitale Praxis zu leben. Und hier wollen wir heute von dir gerne ein bisschen mehr hören, wie du das gemacht hast und was da alles drumherum passiert ist. Bevor wir damit aber loslegen, werden wir dir schon noch mal ein paar mehr Infos mit unserem Wordrap aus dem Kreuz leiern. Wir sind nicht mit dem zufrieden, was LinkedIn hergegeben hat. Bist du bereit für unseren Wordrap, Max?
Auf jeden Fall, schießt los.
Also die Regeln sind so, ich nenne immer zwei Wörter, die sich begrifflich so ein bisschen gegenüberstehen und du musst schnellstmöglich dazu Stellung nehmen, kurz, wenn es geht.
Nicht nur für ein Wort entscheiden oder Stellung richtig zu nehmen?
Wir gucken mal, was es hergibt.
Ja, gut. Ich wähle aber erstmal ein Wort.
Fußball oder Handball?
Auf jeden Fall Fußball. Ich komme aus Dortmund. BVB spielt heute Abend bei der Aufzeichnung. Also hoffentlich sind wir zügig fertig.
Ui. Die von mir vorangestellte Frage des Gewissens Dortmund oder Bayern hat sich damit erledigt.
Ja, ich glaube schon. Definitiv.
Das Herz ist schwarz-gelb.
Ja. Winter oder Sommer?
Beides. Allerdings eher Winter. Ich kann auf Winterurlaub schlechter verzichten als auf einen Sommerurlaub, denn das kann man auch in der Nähe von Dortmund, in Holland zum Beispiel, an der Nordseeküste, einfacher mal zum Wochenende realisieren. Den Winterurlaub in Winterberg, schwierig so in den mitteldeutschen Berggebieten.
Netflix-Abend oder Theaterabend?
Schwierig. Eher Netflix-Abend.
OP oder Sprechzimmer?
Die Mischung macht's.
Das sind
aber
wirklich
das Herz
eindeutige Stellungnahmen.
Ich könnte weder den ganzen Tag operieren als oder auch nur den ganzen Tag in der Sprechstunde sitzen. Deswegen die Mischung macht es
dazu. Vielleicht erfahren wir ja gleich noch ein bisschen mehr über die Aufteilung deiner Tätigkeiten in deiner niegelnagelneuen Praxis. Sushi und Weißwein oder Pizza und Bier?
Sushi und Weißwein.
Tennis spielen oder Tennis gucken?
Tennis spielen.
Und jetzt kommt die ultimative Gewissensfrage, Max. Passend zur Jahreszeit, Hellau oder Alaaf?
Hello. Düsseldorf ist näher.
Ich wollte gerade sagen, es hört sich aber fast ein bisschen so an, als wärst du jetzt nicht der Faschingsfanatiker oder Karnevalsfanatiker.
Nee, also ich kann ja teilen, ich gehe gerne Skifahren, das habt ihr mitgekriegt. Da ist natürlich auch der Après-Ski ein Teil so eines Erlebnistages. Und wenn ich davon ausgehe, dass das ja auch nah an den Karnevalstraditionen möglicherweise liegen mag, dann ist es mir eigentlich am Ende des Tages egal, wo die Karnevalsparty stattfindet. Hauptsache, sie findet statt. Aber der ultimative, die eine Stadt auswählende Karnevalsfan bin ich nicht. Ich habe allerdings Freunde, die sich in Bonn da im Karnevalsparty Komitee engagieren. Von daher, vielleicht wird das dann eine Region sein, wo es mich noch eher mal hinzieht. Ich glaube, da ist auch Hilau, Alaaf, ich weiß es gar nicht. Bonn.
Oh, keine Ahnung.
Boah.
Mainz gibt es ja auch noch als Hochburg, ne? Aber ich
Vielleicht
bin
kann
da
das
auch
ja
raus.
irgendwer
Also,
dann hier mal runterkommentieren, der
genau.
sich damit auskennt. Ich
Genau.
werde diese Frage direkt nochmal weiterspielen.
Wir müssen die auch
Ja.
weiterspielen. Du sitzt hier mit Berlin und Schleswig-Holstein zusammen. Das
Ja,
ist sowas
das
von der Counterpart.
genau, konträr geht es gar nicht eigentlich, ne? Genau.
Okay, das war
Okay.
jetzt aber der private Max. Damit haben
Genau.
wir jetzt dein Bild vervollständigt. Es gibt keine offenen Fragen mehr und wir können direkt zum Kernthema übergehen. Max, du hast vor einem Jahr gegründet, vor etwas mehr als einem Jahr, und darüber wollen wir mit dir heute sprechen. Das Thema ist die digitale Praxis bzw. die papierlose Praxis. Da gibt es mit Sicherheit einiges Interessantes zu berichten. Du bist da ich nehme das Wort in den Mund, du bist im Neuland unterwegs. Das ist vielleicht nicht mehr für jeden so, aber für viele doch schon. Und deswegen, ja, wollen wir mal hören, was du da heute zu berichten hast. Dorit, du hast da gleich als erstes schon mal Fragen im Hinterkopf gehabt, weiß ich.
Ja, unbedingt. Allererste Frage, die, glaube ich, immer brennt auf den Nägeln. Was ist dein Fazit? Über ein Jahr Praxiserfahrung. Wie anstrengend war es insgesamt? Was ist vielleicht für dich gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Und gibt es vielleicht etwas, wo du sagst, das würde ich sogar rückblickend sogar anders machen? Kann ja sein.
Ja, total spannend. Also das Fazit vorneweg, ich würde es wieder machen und es läuft gut, es ist eine tolle Zeit, es macht wahnsinnig Spaß, sich selber zu entwickeln. Aber, und das ist die andere Seite der Medaille, es ist auch viel Arbeit. Viel Arbeit wusste ich vorher, es ist nicht unschaffbar, aber es entspricht, würde ich sagen, vom Arbeitsaufwand schon dem, wie ich das vorher dachte. Es gibt Zeiten, und das war ungefähr so nach 6 bis 9 Monaten Praxisgründung so, wo ich dachte, Mensch, das läuft ja gerade richtig gut. Da war ich sogar so, dass ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis gesagt habe, das ist gerade tatsächlich weniger Arbeit, als ich dachte. Ja, kein Wunder, 1, 2 Monate später sorgte man sich doch dafür, dass ich wieder mehr Arbeit habe in Form von 2 Kündigungen nach circa einem Jahr aus dem Praxisumfeld, also von meinen Mitarbeiterinnen. So dass dann ja eben dann einfach mehr Arbeit anfiel. Ich glaube, das ist phasenweise auch immer noch so. Das zieht sich dann natürlich, bis man Stellen neu besetzen kann. Personal ist schwierig, Personal bleibt schwierig. Aber ich glaube, es ist von meiner Erwartung habe ich natürlich nie von einer 35, 38, 5 oder 40-Stunden-Woche geträumt. Ich sag mal im Durchschnitt, und das ist ja für viele mal interessant, liege ich, würde ich sagen, so bei ungefähr 50 Stunden, was alles mit der Praxis zusammenhängt, wenn man auch mal tatsächlich dann so Arbeit am Wochenende, wo ich es manchmal lieber tue, als irgendwie im Abend, aber da ist ja jeder individuell unterschiedlich, dann dazu zähle. Klar, dann habe ich natürlich noch meine Ausflüge in Vorträge, in die Arbeit bei Online-Doktor als Medical Director und Co. Das ist dann auch nochmal, was dann immer parallel noch dazu dann kommt. Damit ist es schon mehr, aber wir sind sicherlich von einer Arbeitsstundenwoche von irgendwie 70, 80, 90 Stunden, wie ich das vielleicht manchmal von älteren Kolleginnen und Kollegen höre, doch auch weit davon entfernt. Da sollte man sich jetzt nicht vielleicht dann von zu sehr abschrecken lassen. Ich kann das auch nur jedem empfehlen und kann aber auch gleichzeitig empfehlen, und da würde ich gerade kurz noch anknüpfen, man sollte gut vorbereitet sein auf so eine Praxisgründung. Was heißt gut vorbereitet? Wie früh fange ich denn an? Das kommt natürlich immer darauf an, was tue ich? Ich habe ja nun zwar einen Kassensitz übernommen, aber quasi nackt, ohne Mitarbeiter, ohne Räumlichkeiten. Das ist sicherlich was anderes, wenn ich eine bestehende Berufsausübungsgemeinschaft, eine Gemeinschaftspraxis oder ähnliche Konstrukte einsteige oder parallel, nenne das immer weichen Übergang habe. Ein Praxisinhaber mit den Strukturen, die da sind, der bleibt noch 1, 2, 3 Jahre drin. Dann ist das sicherlich alles etwas handelbarer, weil man nicht sofort alles neu planen muss und überhaupt neu planen muss und gleichzeitig sich da auf die Expertise, aber auch so ein bisschen auf die Routinen der bisherigen Praxis eben verlassen kann. Man muss nicht gleich alles ändern. Da ist es dann sicherlich auch nicht so viel Arbeit oder kann etwas weniger Arbeit sein. Bei mir war es eben neu, nackt, Neugründung, wenn man das so will, in neuen Räumlichkeiten mit neuem Personal. Da kann ich zumindest schon mal sagen, ich war vorher angestellt in einer Gemeinschaftspraxis. Die 4 Monate vor Praxisgründung, also vor Praxiseröffnungstag, habe ich komplett frei gehabt. Das war eine gute, eine angenehme Zeit. Unter 2 Monaten würde ich es, glaube ich, nicht machen. Das würde ich so als untere Grenze sehen. Mehr geht immer, aber es ist ja manchmal dann vielleicht auch, wenn man zu viel Zeit hat, dann auch irgendwie schwierig, da alle Themen dann schon so weit im Vorhinein abzuarbeiten. Die Gesamtplanung, also quasi, was steht am Anfang an? Ich habe eine Kassenarztpraxis, dementsprechend brauchte ich einen Kassensitz. Die Suche vor diesem Kassenarztsitz hat sicherlich schon vor der Kassensitzübernahme hat sicherlich 2, 3 Jahre vorher begonnen mit Gesprächen, auch mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, woraus dann teilweise eine Vorstellung wurde, das klappt mit uns beiden nicht, das klappt nicht so mit meiner privaten Vorstellung, auch was die Stadt betrifft, was Lage oder auch dann die Übernahme betrifft, bis hin, dass andere Kolleginnen und Kollegen den Vorzug bekamen. Und letztendlich war die Besiegelung der jetzigen Arztsitzübernahme von meiner jetzigen Praxis so, dass das ungefähr ein gutes Jahr im Voraus war zur Gründung. Gleichzeitig parallel lief dann auch die Immobiliensuche, weil was hilft einem die Praxis, wenn man keine Immobilie hat, weil mein damaliger Praxisabgeber, ich sag mal, von der Lokalität nicht an dem Ort war, wo ich meine Arbeit verwirklichen konnte. Da gab es beispielsweise keinen richtigen, vernünftigen OP oder Eingriffsraum. Es gab keinen Aufzug, ein enges Treppenhaus. Also damit war die Immobilie einfach nicht für mich nutzbar in der Art, wie ich es wollte und auch von der Lage nicht. Das heißt, ich musste eh eine neue suchen und das hat halt eben auch seine Zeit mit Ausbau gebraucht. Also es hat wirklich auch von den ersten Planungen und Gesprächen bis hin zur Umsetzung dann auch, bei mir war es eine Neubauimmobilie, wo das Gebäude schon stand, aber der Innenausbau, es waren im Prinzip nur Fenster und ein Betonboden und eine Betondecke drin. Das dauert alles, also ungefähr ein Jahr hat das gebraucht und das war am Ende dann durchaus mit einem ambitionierten Bauträger auch verbunden. Aber auch da würde ich nicht viel weniger Zeit einplanen. Aber ich fand das ganz, ganz wichtig, dass man das mal weiß oder dass man das hört. Denn ich kriegte zur damaligen Zeit eben zu solchen Fragen tatsächlich wenig Aussagen, häufig pauschale Aussagen. Und naja, ein bisschen Risiko war auch dabei, weil ich dann aber auch sehr hinterher war, dass dieser Bau fertig wurde, dass dann die Unterschrift unter diesen Praxisübernahme-Kaufvertrag dann kommt und man dann starten kann.
Zu den Fragen, die du hattest, auf die man dir vielleicht nur pauschal geantwortet hat, würde ich gerne noch mal ein bisschen, da würde ich gerne näher drauf eingehen. Wie hast du dich denn ganz konkret neben Formalitäten, Bankangelegenheiten etc. darauf vorbereitet, zukünftig Unternehmer zu sein, Chef zu sein, eigenständig verantwortlicher Dermatologe zu sein etc.? Was hast du da für dich persönlich unternommen?
Also ich komme aus einer Familie, meine beiden Eltern sind beide auch Ärzte, waren niedergelassen, sind mittlerweile berentet in einer gemeinsamen Praxis mit unterschiedlichen Fachgebieten. Da habe ich natürlich grundsätzlich erstmal viel mitbekommen und wusste daher, dass ich überhaupt in dieses Konstrukt eigener Chef, Selbstständigkeit, Unternehmer sein möchte. Das war, glaube ich, so eine gewisse Grundlage, die mich auch während meiner Weiterbildungszeit schon begleitet hat. Ich sage mal, im ersten oder zweiten Jahr habe ich mich damit jetzt noch nicht so befasst. Aber so ab dem dritten Weiterbildungsjahr reifte dieser Gedanke, eigene Praxis, ja, das ist das, was ich will, auch in der und der Ausrichtung, also eigener Chef sein. Und dann, ja, wie hat das begonnen? Das war sehr vielfältig, muss ich sagen. Das war zum einen, habe ich über die Kassenärztliche Vereinigung die sitzt in Dortmund, Westfalen-Lippe ist mein Kammer- und KV-Bezirk. Dort habe ich Kurse besucht, beziehungsweise Informationsfortbildungen besucht zum Thema Praxisgründung. Da ist es so, dass die KVWL hier ein ganzes Paket anbietet, wo eben zur Niederlassung im Allgemeinen von baulichen Themen, Bewertungen, Personalführung, Homepage-Auftritt, was auch immer, dann Kurse oder eben so Fortbildungsabende besucht werden können. Dann über den Berufsverband und nicht zuletzt eben Juderm, die Fit für die Praxis-Workshops habe ich besucht. Das lief parallel. Dann ganz, ganz viel Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, sei es bei Fortbildungen, Qualitätszirkel. Also ich habe bewusst auch, obwohl ich in der Klinik war, niedergelassenen Veranstaltungen besucht. Gar nicht so, um da irgendjemanden zu finden, der mir seine Praxis vielleicht verkauft. Das war überhaupt nicht die Intention, sondern überhaupt mal zu hören, wie macht man das? Eine Fortbildungsveranstaltung aus niedergelassener Sicht zu Erkrankungen aus niedergelassener Sicht zu sehen. Mit diesen Kollegen kommt man dann natürlich beim Essen ins Gespräch. Man kann nicht, wie vielleicht jetzt hier in so einem Podcast, so eine ganze Latte an Fragen stellen. Aber mit jedem Besuch so einer Fortbildungsveranstaltung, mit jedem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, setzte sich so ein Puzzle gewissermaßen zusammen. Ich habe natürlich viel mit meinen Eltern auch gesprochen, die nun eine andere Fachrichtung hatten, aber hier auch mal so ein bisschen einen Input geben konnten. Und nicht zuletzt habe ich mich dann, und das zählt auch zur Vorbereitung, nach, ich sag mal, ein Jahr war ich im Ausland in der Chirurgie tätig und dann 3,5 Jahre knapp in der Dermatologie im Krankenhaus, im stationären Bereich. Und bin dann aber auch für die letzten 1,5 Jahre, die ich auch in Teilzeit dann absolviert habe, aufgrund meiner anderen Tätigkeiten auf 85%, habe ich dann halt eben mich entschieden, in die Niederlassung eben auch als angestellter Weiterbildungsassistent zu gehen. Und dort natürlich dann auch nochmal Themen mitzunehmen. Darüber hinaus habe ich aber auch ganz so klassische Dinge, wie so ein, man könnte es vielleicht Unternehmerseminar nennen. Also ich war 2, 3 Mal auf so Seminaren, die sich um eben auch Mitarbeiterführung, agiles Arbeiten kümmerten. Auch einfach mal so unternehmerische Dinge, die man sonst vielleicht von betriebswirtschaftlichen Freunden kennt, irgendwie, die sagen, Mensch, ich hatte jetzt mal wieder so ein Führungsseminar. Oder ich hatte irgendwie mal was, einen Workshop, die sich mit solchen Themen der Unternehmensführung beschäftigt haben, dann eben auch einfach besucht. Da hatte ich das Glück, dass ich über Aktivitäten im sozialen Bereich hier eben auch eine Einladung wahrnehmen konnte und das auch über 3 Jahre hintereinander. So ein Management-Seminar war das nämlich. Da habe ich natürlich wieder kleine Bausteine mitgenommen. Was mir aber grundsätzlich bei diesem ganzen Konstrukt, was ja jetzt irgendwie aus vielen einzelnen Puzzleteilen besteht, geholfen hat, ist, dass ich immer gelernt habe, schon aber auch in der Schule dann irgendwann strukturiert und organisiert zu arbeiten und zu denken. Das ist eine gewisse Grundvoraussetzung, die man für das Unternehmerische braucht oder die einem zumindest gerade bei diesen vielfältigen Themen und Aufgaben hilft. Und darüber hinaus, ja, dann eben aber auch vielleicht ein bisschen mutig an der einen oder anderen Stelle bin, nicht völlig übertrieben, aber mutig, vielleicht dann auch einfach mal zu sagen, ich habe mich jetzt mit einer Entscheidung befasst für eine gewisse Zeit, habe recherchiert, habe für mich abgewogen, dass ich diese Entscheidung treffen müsste und möchte und diese dann eben treffe und auch durchziehe. Und mit dieser Entscheidungsfindung, muss ich aus blickend auf meine eigene Person sagen, dass ich damit auch gar nicht so lange Zeit verbringe, es nicht übereile, aber wenn ich dann mir alle Fakten angeguckt habe, eben auch die Entscheidungsfindung schnell herbeiführen kann und dann Fakten schaffe. Und ich glaube, das hilft dann eben gerade in so einem Konstrukt einer Selbstständigkeit, einer Praxisgründung, eines unternehmerischen Daseins. Denn ein Problem haben wir ja alle, die sich mal irgendwann niederlassen wollen oder das schon getan haben, in der Uni oder in der Weiterbildung. Da lernen wir das natürlich mal überhaupt nicht. Weder
Kein
fachlich noch
BWL, kein Haushalten, genau.
gar nichts.
Gar nichts diesbezüglich. Und ich würde gerne nochmal eingrätschen. Du hast ja wahnsinnig viel jetzt gerade schon erzählt darüber, aber man stellt sich ja doch die Frage, wenn es soweit ist, möchte ich mich also niederlassen sozusagen. Übernehme ich einen Sitz? Gehe ich sozusagen in das wohlbehütete Nest oder gründe ich neu, so wie du jetzt quasi komplett? Hattest du von vornherein schon Gedanken, ich möchte auf jeden Fall das eine, oder hat sich das im Verlauf einfach entwickelt, weil bestimmte Prozesse einfach vorher sich anders dargestellt haben? Oder also hattest du vorher schon direkte Vorstellungen oder war das doch letztendlich ein bisschen Zufall?
Man muss ja ehrlich gesagt mit manchen Dingen einfach, ich sag mal, im Flow bleiben, in einer flexiblen Entscheidungsfindung bleiben, weil man ja nicht für alles die Möglichkeit hat. Ich würde es ein bisschen differenzierter betrachten, wenn man sagt, ich habe ja einmal die Möglichkeit, ich sag mal, in ein Großkonstrukt zu gehen, jetzt unabhängig, ob das MVZ-technisch organisiert ist, einen Investor hintersteckt, private Ärzte hinterstecken, aber ich sag mal, mein bester Kumpel aus Schulzeiten ist in der Praxis mit 4 weiteren Partnern, also das 5. Partner, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegangen. Das Konstrukt ist ja immer anders, als wenn ich eine Einzelpraxis übernehme oder vielleicht auch in so ein Zweierkonstrukt vielleicht gehe. Und Für mich stand irgendwann fest, dass ich gewisse Dinge, und das habe ich vor allem in der Anstellung der Praxis, also als ich dann in die Weiterbildung in der Praxis abgeschlossen habe, da war ich in einer großen Praxis, 10 Ärzte roundabout insgesamt, aber 3 Inhaber ärztlich geführt, nicht Investor. Da merkt man natürlich, wie sind Abstimmungsprozesse, wie geht das untereinander, wie findet man da Wege, wer sagt was, wer arbeitet einen wie ein. Das sind natürlich einfach Unterschiede, die einem dann auffallen. Und für mich war klar, ich muss meine Idee von einer Praxisgründung irgendwie umsetzen und da steckt eben viel Vorbereitung hinter und das will ich in Teilen noch umsetzen, so wie ich es möchte. Und das heißt, es ging halt schon eher in diese Geschichte Einzelpraxis. Ich war jetzt einfach schon so weit von meiner Vorbereitung, gedanklicherseits vor allem, dass ich jetzt in so einer Großpraxis vielleicht auch gar nicht so zufrieden gewesen wäre, weil ich da entweder sehr, sehr viel Input reingebracht hätte und das hätte gar nicht umsetzen können oder alle hätten den Input genommen und ich hätte es umgesetzt, aber dann kommt man ja irgendwann auch auf den Punkt so, wie vergütet man jetzt diese Mehrarbeit vielleicht? Also wie kriegt dieses Gefüge, wenn man 3, 4, 5 Stellen, wie kriegt man da dann auch seinen Wert vernünftig abgebildet? Das ist ja eine wichtige Frage, das muss man vorher klären, das kriegt man abgebildet. Wenn aber das Konstrukt die letzten 40 Jahre so war, wir teilen das einfach durch 5 und man selber gibt jetzt ganz viele neue Ideen und Arbeit rein und entweder kann man es nicht umsetzen, dann ist man selber unzufrieden, oder ich bringe das rein, opfer vielleicht Wochenende, mache viel und bleibt aber dann ein starres Geschäft und es entwickelt sich und man arbeitet quasi ein bisschen für den anderen. Das ist ja durchaus eine Möglichkeit, die man zumindest nicht außer Acht lassen sollte, dann ist man damit ja auch nicht so richtig zufrieden. Und damit war für mich klar, ich muss es irgendwie machen. Entweder treffe ich jemanden auf meinem Weiterbildungswege oder meinem Facharztwege dann am Anfang, der denkt genauso wie ich. Das war bei mir schlichtweg nicht der Fall, beziehungsweise dann sprechen ja auch da private Gründe, sage ich mal, für. Es gäbe schon eine Person, mit der ich hätte das zusammen gemacht, aber die war nun mal nicht vor Ort in Dortmund. Da muss man dann auch sagen, so, das kann ich jetzt auch nicht realisieren. Also bin ich für mich diesen Weg alleine gegangen. Und das muss man wirklich entscheiden. Möchte ich in so ein großes Nest, wo ich vielleicht auch reifen und wachsen kann? Oder möchte ich dann wirklich ganz viele meiner eigenen Ideen, habe ich meine eigenen Ideen umsetzen? Dann führt der Weg häufig nicht an diesen, es muss ja nicht die Einzelpraxis sein, aber zumindest ein kleines Konstrukt, wo man vielleicht zu zweit sich vorher auch abstimmt, wo man sagt, okay, das ist eine Gemeinschaftspraxis, da ist jemand schon irgendwie, da sind zwei Leute, einer ist irgendwie 10 Jahre älter, den ersetzt man und der 10 Jahre Jüngere oder die 10 Jahre Jüngere, die sagt halt so, da finden wir einen Weg, will ich viel, will ich wenig machen, aber dann findet man auch einen Weg, diesen Aufwand irgendwie vor allem auf der Vergütungs- oder Arbeitsstundenebene irgendwie auszugleichen, egal wie man das dann am Ende des Tages macht. Denn wenn ich mich in ein Gemeinschaftskonstrukt setze, dann darf man ja nicht vergessen, das ist mindestens so wie eine Ehe, nur dass die Scheidung in der Regel ja deutlich teurer wird, gerade wenn wir uns über den fachärztlichen Bereich unterhalten. Und genauso, dass da eben diese Unzufriedenheit während der Arbeit, also das kann ja durchaus dann auch ausgiebiger sein, je nachdem, welche Schwerpunkte man hat. Wenn der eine viel operiert, der andere aber gar nicht, oder wie viele Arbeitsstunden möchte man haben. Und all diese Themen, die man einfach die zwischeneinander besprechen muss, wenn man eben diese Gemeinschaftspraxis-Thematik angeht, das muss man wirklich bedenken. Und da muss man auch wirklich Gehirnschmalz und einen guten Vertrag investieren, denn das kann wirklich schmerzhaft werden, weil es dann auch wirklich kompliziert wird.
Übrigens genau auch der Tipp, den die Simone Vogt, das ist die Rechtsanwältin, die in Fit für die Praxis in unseren Workshops immer das Thema Verträge macht, genau diesen Rat gibt die auch. Die sagt, das ist wie heiraten. Da legt ihr euch auf die nächsten 30, 40 Jahre im besten Fall fest. Und wenn das nicht passt, dann ist es Bauchschmerz und Unglück für alle. Und es passt im Vergleich, denn auch heiraten ist nicht jedermanns Sache. Manch einer läuft lieber gern alleine durchs Leben. Sag Max, in dieser ganzen Vorbereitungszeit oder auch davor schon als Angestellter im Krankenhaus, als Angestellter in einer Praxis, dann mit dem Ziel, selber zu gründen, wann und vor allem warum kam dann dazu die Idee oder der Wunsch, dass das eine explizit digitale, papierlose Praxis werden soll. Wie hat sich das entwickelt?
Ich würde sagen, zu einer ähnlichen Zeit, auch so, also wenn man so sich mit dem Gedanken Praxis beschäftigt, dann überlegt man ja auch so am Anfang erstmal natürlich überhaupt, aber dann auch war es relativ zügig so, dass ich mir dachte, was brauche ich denn dafür? Und für mich zählte, es muss ja für mich möglichst einfach im Alltag sein, möglichst funktional. Und ich glaube, jeder, der von uns mal im Krankenhaus war oder von allen Zuhörern mal im Krankenhaus war, weiß, wie ausgeprägt dort Ineffizienzen sind oder sein können, wie nervig es sein kann, wenn der Computer nicht funktioniert oder irgendwie Windows gefühlt XP da wieder hochfährt und 370.000 Jahre braucht, bis das irgendwie mal läuft und man 27 Fenster offen haben muss und für den Arztbrief den irgendwie Sono-Befund wieder von links nach rechts kopieren muss und es funktioniert alles nicht. Und ich glaube, die Erfahrung macht man. Und dann kommen natürlich so Dinge dazu. Ja, shit, welches Computerprogramm nehme ich denn jetzt eigentlich? Oder dann später, als Online-Terminbuchung dazu kam, welches Anbieter gibt es denn? Jetzt habe ich natürlich da auch einfach ein intrinsisches Interesse dran gehabt. Da hat auch sicherlich die Corona-Zeit bei geholfen, dass man da einfach eben viel auch Zeit hatte, um sich um solche Dinge zu kümmern. Ich kümmere mich ja auch berufspolitisch eben darum und gerne auch darum um solche Themen, wie kann man eben es möglichst effizient gestalten, wie kann man es möglichst einfach auch in der Praxis dann vor allem gestalten und was bringt auch wirklich was, wenn ich digitale Lösungen nutze. Und das lief so ein bisschen parallel. So ganz konkret kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, in dem Moment, wo man dann einfach mal in der Praxis reinschnuppert oder in Gespräche geht und dann sieht man ja so ein Informationssystem und denkt sich so, Mensch, also in der Klinik sah es schon kacke aus, aber das Ding, das jetzt irgendwie hier mit verpixelten Animationen ist und irgendwie man muss da komische Klickkombinationen auswendig kennen, wenn man das erste Mal in so eine Praxis geht und da mal einen Tag hospitiert, dann fragt man sich, wie funktioniert denn das alles und will ich das? Und ja, dann kommt man sehr schnell an den Punkt, dass man sagt, okay, welchen Anbieter gibt es, was gibt es denn überhaupt? Ja, da zählen natürlich digitale Anwendungen dazu und dann sieht man plötzlich, wenn man doch mal eben in so einem Qualitätszirkel sitzt oder in Gesprächen auch mit anderen Fachrichtungen mal unterwegs ist, hört man doch, ach guck mal, der hat eine sehr digitale Praxis, dann bin ich mal zu einem Kollegen ins Siegerland gefahren, habe mir das mal angeguckt, das ist ein Hausarzt gewesen, der sehr, sehr digital ist. Da konnte ich manche Sachen direkt beiseite legen, weil das für einen Hautarzt nicht relevant ist. Auf der anderen Seite eben Dinge, aber die man in der Hautarztpraxis sehr, sehr gut nutzen kann, die ich dann übernommen habe, war dann bei einer anderen Praxis auch für einen, ja, wo man auch vielleicht über das Thema Übernahme dann spricht und dann schaut man einfach mal, ja, wie wird denn das bisher gelöst? Und ja, umso tiefer man sich mit dem Thema befasst, umso weniger kommt man aus meiner Sicht dran vorbei, sich mit diesen digitalen Lösungen zu befassen. Und um dir auf deine konkrete Frage noch zu antworten, wann halt entschied ich, das eine richtig digitale Praxis werden zu lassen? Das war dann in der Zeit, als ich eben schon als angestellter Facharzt in einer Praxis arbeitete, die sehr gut digital aufgestellt war, aber wo man sicherlich noch 10, 20% in kleinen Dingen rausholen konnte. Und dann sucht man sich natürlich diese Lösung, dann hat man schon eine gewisse Vorstellung, welches System möchte ich Arbeitsalltag haben, also welches Praxisinformationssystem möchte ich, welche Terminbuchung gefällt mir gut und wie funktioniert die denn? Das hatte ich dann schon geklärt. Und dann geht es eben so Dinge um, wie mache ich die Aufklärung, wie binde ich meine Telemedizin vielleicht ein, gibt es eben eine Möglichkeit, das Anrufvolumen zu reduzieren und woher kamen diese Ideen oder diese Möglichkeiten, sich damit zu befassen oder auch die Notwendigkeit, sich damit zu befassen, von nämlich Alltagsproblemen, von Alltagsproblemen. Die MFA ist total angenervt, weil sie jetzt seit 8 Stunden permanent am Telefon sitzt und irgendwie rufen alle Menschen wegen irgendwas an und sie sagt eigentlich den ganzen Tag nur nein, Termine gibt es nicht, ist nicht. Eine Aufklärung auf dem Papierzettel oder gar nicht oder irgendwie funktioniert irgendwie mit dem Scan nicht und dann na, passiert doch Folgendes. Es gibt eine Rückfrage von der Versicherung, Patient oder wem auch immer. Man sucht die Aufklärung und genau diese Aufklärung ist nicht beim richtigen Patienten eingescannt und man findet die irgendwie nicht mehr. Das ist natürlich dann auch so ein Klassiker. Wo man dann sagt, so, da muss es doch eine Lösung geben und dann fängt man an zu suchen. Also das ist nichts, was man an Tag null alles sofort wissen muss, sondern das ist ein gewisser Prozess, auch bei mir natürlich gewesen. Aber ich glaube, und deswegen halte ich auch so gerne eben Vorträge eben über dieses Thema, was kann man denn machen und was funktioniert. Man muss ja nicht die gleichen Fehler oder die gleichen ja, Irrwege dann auch nochmal begehen, weil man sich selber weil man nicht zugehört hat oder nicht irgendwo anders die Information kriegt. Und deswegen sage ich das auch immer ganz gerne, ganz offen, wie mein Weg war. Der ist vielleicht nicht überall perfekt gewesen, aber ich glaube, am Ende können wir bei uns in der Praxis ganz gut arbeiten und zwar mit Lösungen, die uns helfen. Sicherlich gibt es da auch andere Lösungen, die auch funktionieren, aber ich habe mir auch gewisse Lösungen angeguckt, wo ich gesagt habe, so, das funktioniert gar nicht. Vielleicht noch eine Sache dazu. dann höre ich auf mit meinem Monolog. In Dortmund gibt es, und das haben viele KVen mittlerweile, also neben diesen Fortbildungsthemen haben wir in Dortmund die Praxis, also die digitale Praxis, wo eben unterschiedliche Lösungen sich wirklich mal angeschaut werden können. Ich weiß, dass es mittlerweile in Niedersachsen, in Berlin das Ganze auch gibt. Ich glaube, mittlerweile haben eine ganze Menge anderer KVen nachgezogen, weil es ist doch einfach was anderes, wenn ich diese Lösung und so ein Praxisinformationssystem einfach mal sehen kann. Und das ist, glaube ich, einer der einfachsten Wege. Alternative wäre, ich gehe auf die DEMEA, eine Digitalmesse in Berlin, oder ich gehe auf die MEDIKA, da sehe ich auch nochmal Lösungen, wo ich mir das angucken kann. Aber manchmal hat man ja so bei so einer Besichtigung oder beim Besuch der eigenen KV dann eben auch nochmal einen guten Ansprechpartner vor Ort und hat ein bisschen mehr Zeit, statt so auf einer Messe, wo man mit ganz vielen Menschen ja vielleicht auch konkurriert um den Ansprechpartner vor Ort, dass man da nochmal zwei, drei Fragen mehr klären kann. Und man sieht eigentlich sehr, sehr schnell, ist das eine Lösung, die sieht eher wie Windows 95 von damals aus und wurde auch irgendwie nicht so richtig weiterentwickelt und wird, verspricht zwar viel, aber hält nicht das, was man eigentlich im Alltag will, und Lösungen, wo man sagt, das geht doch in die richtige Richtung.
Und würdest du
Ich
jetzt
glaube,
sagen, ja, Christine, ich?
ich wollte nur gerade vorschlagen, dass wir deine Top 5 der Informationsquellen, die du jetzt gerade so ein bisschen aufgezählt hast, einfach in die Show
Ja.
packen, sodass andere bei Interesse sich da auch mal umschauen können und vielleicht ein paar Informationen noch sammeln. Ja, Doris, sorry, ich wollte dir nicht ins
Nee,
Wort
alles
fallen.
gut, alles gut. Ist sehr interaktiv, nicht wahr? Ich bin da total bei dir, Max. Also, ich finde das auch super. Ich habe dich ja schon neben unserer Vorgeschichte lange verfolgt und hast, ich kann dir nur ein Kompliment aussprechen. Ich glaube, so muss es heutzutage sein. Perspektivisch sicherlich immer mit Anpassungen für jeden, absolut. Aber ganz kurze Frage nochmal. Wenn man jetzt in einem Punkt ist, so wie jetzt bei dir, gibt es auch Technologien oder Digitalisierungsprozesse, wo du sagst, schön und gut, dass es das gibt, aber für die Praxis momentan Status quo, das geht noch gar nicht. Also da müssen wir noch warten. Also gab es bewusste Entscheidungen, wo du sagst, okay, ganz nett, aber aktuell für mich komplett überhaupt nicht umsetzbar. Und was hat
Absolut.
dir vielleicht geholfen? Also zum Beispiel, weil du vorhin gesagt hast, das Telefon klingelt immer, ne? Also kann Frage der Digitalisierung, kann die auch uns Fachkräftemangel nehmen, also unterstützen sozusagen? Weißt du, wie ich meine?
Absolut. Also grundsätzlich ist mein Ziel mit allen digitalen Tools, den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Hat übrigens auch, wenn man am Ende dann nicht bei seinem Steuerberater sitzt, also bei seiner Steuerberaterin in meinem Fall sitzt, oder wenn man bei der Bank sitzt und sagt, wie viel Geld soll es denn sein? Und wie, also man muss ja irgendwie mal einen Businessplan machen, das zum Thema Organisation, dass man mal schreibt, wie viele Patienten habe ich, was ist ein durchschnittlicher Kassengewinn pro Patient oder Kassenumsatz pro Patient und wie viel habe ich denn vielleicht Privatanteil und mit was generiere ich das? Das hängt ja alles so ein bisschen zusammen. Und dann geht es auch darum, naja, die Personalkosten ist neben vielleicht Miete und Investitionskredit und so ähnlichen Geschichten schon der dicke Batzen. Und der ist natürlich, wenn ich eine MFA mehr einstelle, Basistarifvertrag geht bei 2.700 € los, zumindest ist das in Westfalen-Lippe so, ich glaube, der ist deutschlandweit gleich. Dann überlegt man sich Arbeitgeberkosten, ist man bei gute 3.000 €. Das ist schon ein Unterschied, wie ob ich darüber streite, ob ich jetzt eine zusätzliche Lizenz irgendwie fürs iPad für 120 € hole oder irgendwie einen Account fürs Terminbuchungssystem für 130 € hole im Monat. Ne? Das muss einem klar sein. Da wir aber mittlerweile ja eh das Personal quasi nicht mehr finden, geht der Weg ja gar nicht anders. Und das Personal, was wir doch haben, und das hat ja auch keinen Bock, ich möchte ja qualifiziertes Personal, das hat ja keinen Bock, den ganzen Tag nur am Handy zu sitzen oder am Telefon zu sitzen und irgendwie Termine einzutippen, sondern eine medizinische Fachangestellte möchte ich ja qualifiziert einsetzen. Das heißt, bei mir im OP, im Labor, mit selbstständiger Tätigkeit oder vorne an der Anmeldung. Bewusst habe ich das, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Bewusst habe ich Menschen vorne an der Anmeldung. Es gibt ja mittlerweile diverse Lösungen, einen Automaten sich vorne hinzustellen. Das kenne ich auch von einem Kollegen. Aber der Automat kann natürlich A, das Menschliche nicht abbilden und das ist mir wichtig. Auch dafür brauche ich die Digitalisierung, dass wir, sowohl meine Mitarbeiterinnen als auch ich als Arzt, menschlich mit Patienten mit genügend Zeit reden und agieren kann und eben nicht Allergien, Vorerkrankungen, irgendeinen Krempel abfrage, sondern mich auf das Problem fokussieren kann und das auch vorher schon kenne, warum der Patient kommt. Und dann halt eben auch den sozialen Aspekt mittragen kann. Das, glaube ich, ist ein Thema, weswegen Patientinnen und Patienten sehr gerne zu uns in die Praxis kommen, weil wir eben Zeit für das am Ende Wesentliche haben. Und das andere ist natürlich die Fragen, die ja häufig da sind, weswegen Patienten in die Praxis kommen, die kann auch ein Automat nicht immer beantworten. Für das reine Karte reinstecken, kann das gut sein. Man kann das sicherlich für Rezeptabholungen oder digitale Tools nutzen. Ich könnte mir, das passt bei mir baulich nicht, aber wenn ich irgendwie eine Möglichkeit hätte, so einen Automaten vor die Praxis zu stellen, wo auch ein Patient abends um 2 Uhr nachts irgendwie seine Karte da reinstecken kann, damit ich dann in Zukunft da das E-Rezept eben auch adäquat mit den Informationen freigeben kann und auch keine Regressgefahr oder ähnliches habe oder es nicht manuell eingeben muss, dann ist das natürlich cool, dann geht das. Ich träume aber ehrlich gesagt, um diesen Case noch zu Ende zu denken, mit diesem Automaten eher davon, dass man die Karte in Zukunft einfach in dieser Art nicht mehr braucht oder einlesen muss, sondern dass eh alles digital geht und auch übers Handy geht oder sonst wie, sodass der
Das wäre ein
Patient dann
Traum.
das gar nicht mehr braucht.
Ja,
Ne? Also das
genau.
ist ja auch eine häufige
Ja.
Fehleranfälligkeitsstelle, wo eben die Karte nicht funktioniert oder Versichertennachweis oder ähnliches gebraucht wird. Noch einmal zurück zum Thema, was habe ich bisher nicht? Ja, das ist der Anmeldeautomat. Das liegt aber auch daran, dass ich bei mir in der Praxis im Moment nicht wüsste, wo soll ich den jetzt so richtig hinstellen und vor die Tür kann ich ihn bei mir in meinem Mietobjekt auch nicht stellen und ist nachher vielleicht weg oder irgendwie in die Wand schrauben, einmauern kann ich jetzt auch nicht so richtig gut. Was aber, also das kann man aber je nach Praxis nutzen, was ich aber nicht nutze und das benutze ich bewusst und darauf ist ja eure Frage gerade auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, das Thema Telefon. Also Telefon ist absolut nervig für alle Mitarbeiterinnen, findet keiner cool, und die müssen bei mir schon nicht viel telefonieren und trotzdem sind sie genervt davon, weil es gibt so Tage, da bimmelt das auch bei mir die ganze Zeit. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Habe mich damit befasst natürlich auch. Und die erste Möglichkeit, die einem ja wahrscheinlich so ins Auge schlägt, ist irgendwie so ein KI-basierter Telefonassistent, der den Anruf dann annimmt und das Problem des Patienten, was er dann da reinspricht, der Patient, in Textform per Programm oder E-Mail oder ähnliches bereitstellt. Und das kann natürlich im einfachsten Fall eine Rezeptbestellung sein. Das ist bei Rückfragen, wird es dann eben schriftlich ausformuliert oder Terminwunsch oder Terminrückfrage oder ähnliches wird dann ausformuliert. Und das kriegt die Praxis dann ja, aufbereitet als Text. So, habe ich mir gedacht, ist ja super, aber wie antworte ich dem Patienten denn? Das ist ja nicht automatisiert. Das Automatisierte ist das Sprachmodell, was KI-basiert dort drin ist und was halt quasi den Text, den der Patient ins Telefon sagt, in Schriftform dann mir abbildet. Aber die ganze Arbeit bleibt ja trotzdem an der MFA hängen oder an mir oder an wem auch immer. Also irgendwer muss ja diese ganzen jetzt nicht mehr Tonnachrichten, sondern Textnachrichten wie auf einem Anrufbeantworter abarbeiten. Und wenn man jetzt sagt, auch das mache ich per E-Mail, das ist ja super, dann haben Sie natürlich auch dann hat man natürlich in der Praxis auch das Tor offen gemacht, dass ganz viele Patienten irgendeine E-Mail haben. Jetzt kann man das vielleicht über eine No-Reply-Adresse lösen, dass die Patienten zumindest nicht antworten können. Ja, das ist technisch möglich, aber am Ende finde ich es wahnsinnig unsexy, Termine per E-Mail zu vereinbaren, weil das ist ein Ping-Pong hin und her, weil man schlägt einen Termin vor, ja, passt nicht, ja, passt doch und was weiß ich was. Also, das ist nichts, was funktioniert. Deswegen habe ich mich bewusst gegen diese Lösung entschieden und
Ah, da
habe
habe ich eine
aber.
Frage zu, Max. Entschuldigung, da möchte ich kurz einhaken. Es gibt ja auch Lösungen mittlerweile, bei denen der KI-Assistent nicht nur die Anfragen entgegennimmt, runterschreibt und dir sie übergibt zur späteren Nachbearbeitung, sondern der dir mit direkter Anbindung zum Beispiel an deinen Online-Kalender oder so tatsächlich auch die Termine schon fertig einträgt und damit den Patienten wieder nach Hause schickt und sagt, so, wir sehen uns in 2 Monaten. Da hattest du das auch mit zur Auswahl und wenn ja, warum hast du das auch abgelehnt?
Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich vergesse das immer. Bei mir war der Workflow quasi so, ich hatte mich schon für einen Terminanbieter entschieden. Ich kann noch ganz, also ich arbeite mit dem Größten, mit Dr. Lipp. Ich hatte eine neue Praxis. Ich brauchte, dass mir auch Patienten quasi in die Praxis reingezogen werden. Das war mir tatsächlich wichtig. Dementsprechend hatte ich mich da schon für entschieden. Jetzt ist Dr. Lipp allerdings ein sehr geschlossenes System, wo man schwierig bis gar nicht reinkommt, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt vor einem Jahr, auch was die Zusammenarbeit betrifft. Mittlerweile gibt es eine Lösung, die Dr. Lipp gekauft hat und wir sind mal gespannt, was im nächsten Jahr kommt, wenn dann eben wirklich quasi eine KI-Telefonassistent verknüpft wird mit der Software. Das war damals noch nicht möglich. Da sollte man sich gut und immer jetzt informieren, da wird sich was ergeben, soweit ich das weiß. Damals war es nicht möglich. Hätte ich zum Beispiel die Lösung, ich brauchte aber einen Anbieter und ich wollte einen Terminanbieter, der mir Patienten in die Praxis bringt, der einfach zu bedienen ist, der auch sehr patientenfreundlich ist. Das war mein Go-To-Weg da. Wenn ich aber zum Beispiel eine Lösung hätte in meinem Praxisinformationssystem oder eine andere Terminvereinbarungssoftware, dann gäbe es natürlich Lösungen, die das anbieten, die Programmierungslösungen anbieten, auch mit IT-Systemhäusern zusammen, die dann einfach sagen, okay, wir programmieren dir deinen Telefonassistenten so, dass der das auch kann. Das wäre sicherlich ein Vorteil gewesen. Ich persönlich habe von vornherein einen etwas anderen Weg da gewählt. Ich versuche, meine Patienten stark zu steuern, wäre jetzt die sozialverträgliche Version. Man könnte aber auch sagen, ich zwinge meine Patienten dazu, Online-Termine zu machen. Wie stelle ich das Ganze an? Vorneweg muss man sagen, Rezeptbestellung, Überweisungsbestellung oder irgendwas kann man bei mir über Formulare auf der Homepage machen. Da gibt man seinen Namen ein, seinen Überweisungswunsch oder seinen Rezeptwunsch, kann da noch ein Foto machen. Das sind einfach Formulare, also eine Einwegkommunikation. Das kommt bei uns in der Praxis als E-Mail an, aber der Patient hat halt ein Formular, drückt da auf Absenden und kriegt da keine E-Mail-Adresse preisgegeben oder irgendwas, sondern kann halt wirklich dann nur seinen Wunsch da abgeben. Damit habe ich diese ganzen Themen schon mal raus. Für das Telefon habe ich mir eine Telefonanlage besorgt, über mein IT-Systemhaus und habe die entsprechend erstmal, habe ich eine wahnsinnig lange Ansage gemacht. Diesen Tipp bekam ich von einem Hausarzt. Er hat gesagt, Max, mach die Ansage 2 Minuten lang, dann hast du gar kein Problem. Dann ist der Patient nämlich erstmal schon so genervt von dieser Ansage und erst recht, wenn er dann nicht durchkommt, weil gerade keiner am Telefon ist,
Das
Krankenstand,
nehme ich
Urlaub,
mit,
was auch immer.
in den nächsten Workshop, Max. Mit deiner Erlaubnis gebe ich
Bitte.
diesen Tipp so weiter. Das ist grandios,
Ich
wirklich.
sage es in der nächsten Dienstbesprechung, vielleicht sollten wir das
Ja,
ändern.
also mach sie lang. Und ich sage euch wirklich, ich
Genau.
habe am Anfang eine Ansage gehabt, die war nur 1 Minute lang.
Ja.
Ja, das wurde dreimal erwähnt. Sie können Online-Doktor digitale Sprechstunde nutzen, Sie können
Ah.
Termine über Doktolib machen und so weiter. Kann man sich übrigens anrufen. Man kann ja bei mir in der Praxis einfach mal anrufen, dann hört man das ja. So, das hat dann aber trotzdem dazu geführt, dass Patienten sagten, ja, ich habe bei Doktolib geguckt und da ist kein Termin mehr frei, weil, oh Wunder, ich bin ein Arzt am Anfang gewesen. Mittlerweile sind wir ein Ärzte-Duo. Aber trotzdem sind ja Termine irgendwann begrenzt. So, irgendwann sind alle Kassentermine einfach mal voll und alle Notfalltermine und überhaupt. Dann zeigt auch Dr. Lipp an, dass da keine Termine sind. So, dann riefen sie ja wieder an und sagten am Telefon: Hallo, ich habe im Internet geguckt, da ist der Termin nicht buchbar. Was mussten meine Mitarbeiter machen? Das habe ich mir 3 Wochen angehört. Ja, nee, wir können keinen Termin rausgeben, Sie können die digitale Sprechstunde nutzen und so weiter. Wir haben hier auch keine Termine. Weil Patienten glaubten zu diesem Zeitpunkt ja scheinbar, wir haben ein Terminkontingent für Patienten, die in der Praxis anrufen. Machen Sie bitte sowas nicht. Ich habe das schon häufig gehört, dass man die Hälfte Termine für die eine Sache, die andere Hälfte für irgendwie Telefonpatienten freilässt. Ja, dann haben Sie natürlich das Telefon auch wieder voll. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich. So, dann habe ich die Ansage, die war auch damals nur 1 Minute lang. Es reichte scheinbar noch nicht. Mittlerweile ist sie halt 1 Minute 42 lang, weil jetzt wird auch dreimal noch gesagt, wenn Sie keinen Termin bei Dr. Lipp sehen, dann können wir Ihnen auch hier am Telefon keinen Termin anbieten. Sie können die digitale Sprechstunde nutzen, Sie können den Hausarztvermittlungsfall besorgen, wenn das wirklich ganz, ganz dringend ist. Sie können, es werden Notfalltermine am Tag freigeschaltet, aber halt eben nur, wenn sie frei sind. Wenn vorher um meine Notfallterminslots schon mit Hausarztvermittlungsfällen, also Fällen, die vom Hausarzt priorisiert werden, also echte Notfälle, die Notfälle, die wir haben wollen und nicht den Hausfall seit 3 Monaten, dann ist es genau das, womit eben die Termine voll sind. Dann gibt es keine Notfalltermine mehr. So, und genauso habe ich das gemacht, dass eben die Ansage möglichst lang ist. Wenn man in der Leitung bleibt, kommt man natürlich zu uns in die Praxis durch, weil ich brauche ja trotzdem noch einen Weg für die Patientinnen und Patienten, die eine Rückfrage zur Therapie haben, die mir mitteilen wollen, dass es nicht besser wird. Wo man dann auch manchmal sagt, gut, dann nehmen Sie es häufiger, aber eigentlich, ehrlich gesagt, alles könnte man in die digitale Sprechstunde schieben. Manche machen es nicht, ist halt so, manche können es nicht, kann ich jetzt auch nicht ändern, aber ich versuche es bestmöglich eben so zu steuern und die Patienten da reinzuzwingen. Natürlich gibt es verschiedene Auswahltasten. Was ich übrigens nicht empfehlen kann, ist Auswahltaste 1, privatversichert, Auswahltaste 2, kassenversichert. Machen Sie 2 Rufnummern, dann haben Sie das Problem nicht, dann können Ihre Mitarbeiter den Patienten, die anrufen, Gott weiß was erzählen. Ja, Sie können sagen, wir haben unterschiedliche Terminkalender oder irgendwas. Auf jeden Fall können Sie das besser unterteilen, weil das, was ein Kassenpatient, der dann vielleicht nicht durchkommt, auf der Kassennummer drückt, ist, er drückt das erste Mal auf die auf die andere Taste, drückt dann erstmal die 1 und guckt, ob er da denn sofort drankommt in der Telefonanlage, weil da plötzlich vielleicht nicht 8 Leute in der Warteschleife sind, sondern nur einer oder gar niemand. Also das hatten wir in der alten Praxis, habe ich da gesehen, hat 2 Wochen gedauert, dann wurde das umgestellt, weil es einfach, ich sag mal, nicht akzeptiert wurde. Und am Ende sind wir doch in den Praxen oder ich in dem Fall auch als Unternehmer dafür verantwortlich, dass das so strukturiert wird, wie ich das möchte und nicht wie jemand anderes von außen, auch wenn es meine Patienten und Patientinnen und Patienten sind, das mir aufoktroyieren wollen. Natürlich gibt es dann die Aus. Ja.
Ist übrigens das ein klassisches Thema, nicht nur in Arztpraxen, sondern auch in Kundenservice-Einrichtungen, nennt man Call-Vermeidung. Man versucht, den Anrufer ganz gezielt zu steuern, erstmal ihm andere Angebote zu machen, in denen er vielleicht per Self-Service oder per digitalem Assistenten, wie du es ja auch hast, nee, wie du es noch nicht hast, sein Anliegen geklärt bekommt und dementsprechend man selber seine eigenen Kapazitäten ein bisschen schonen kann. Max, ich würde in dem Zusammenhang auch noch auf was anderes gern eingehen. Du hast ja gesagt, E-Mail ist schon mal generell total unsexy, hier Termine zu vereinbaren. Ich kriege, was das Wort unsexy angeht, noch andere Antworten, wenn ich es nämlich in einem Workshop, wenn ich da so diese digitalen Möglichkeiten aufzeige, auch einen Sprachbot mit erwähne zum Beispiel oder aber auch digitale Möglichkeiten, Online-Terminvergabe und so weiter. Oft noch die Einwände, ja, das können meine älteren Patienten aber nicht. Oder wenn da so ein Sprachbot am Telefon ist, da haben die Angst und dann manche lehnen das ab. Wie sind da deine Erfahrungen, beziehungsweise wie stehst du dazu, dass digitale Angebote anscheinend, also zumindest so wird es gesagt, doch abgelehnt werden können oder auch abgelehnt werden?
Ja, also vielleicht kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, was digitale Anamneseformulare und Terminbuchung und alles betrifft. Also ich würde sagen, bis 70, bis 75 ist das eigentlich so gut wie kein Problem. Natürlich gibt es darüber hinaus Menschen, die mir sagen, kein Internet, ich habe kein Handy. Die sind natürlich auch als Patienten gerne bei uns in der Praxis gesehen. Die müssen dann halt eben in die Praxis reinkommen. Oder halt anrufen. Anrufen ist schwierig, dann aber einen Termin zu bekommen. Aber zum einen muss ich mich auf die Gruppe zwischen 75 und 90 fixieren. Wenn ich die Gruppe von 0 bis 75 mitnehme, muss ich mich als Patient auf diese eine super digitale Hautarztpraxis in Dortmund fixieren. Oder kann ich eine der 29 anderen nehmen, die es vielleicht nicht so sind oder nicht ganz so sind? Und dann spielt eine ganz andere Sache eine Rolle. Das ist dann nicht die Patientenpräferenz. Der Patient möchte ja gerne in meiner vielleicht etwas leereren Praxis, weil gut strukturiert und organisiert sitzen, in einem netten Wartezimmer mit netter Lounge-Musik und möchte noch einen netten Arzt haben, der viel Zeit hat. Und er möchte nicht im Treppenhaus stehen und muss dann eine halbe Stunde warten, bis er dann an einer Rezeption ist, wo noch die genauso voll ist, wo dann 20 andere Patienten stehen und er muss 2, 3 Stunden warten, bis er zum Termin kommt. Aber Moment, wir sind nicht beim Rosinenpicken. Ja, also für eine Sache muss ich mir entscheiden. Will ich dieses Paket, was er bei mir bekommt? Ja, dann nach meinen Spielregeln. Oder eben so, dass er sagt, er zahlt selber oder tut was weiß ich was, ist bereit, seine Wünsche, die er hat, halt eben dann zu honorieren. Oder ist es ihm völlig egal, aber dann muss er nicht mein Patient sein. Also ich sorge nicht dafür, dass der Patient so seinen Wunsch dann in Ultimo erfüllt bekommt. Das muss ich auch ganz klar sagen. Und das muss man sich einfach für sich selber überlegen. Auch das gehört, finde ich, zu einer gewissen Steuerung dazu. Das mag jetzt etwas hart klingen, aber natürlich bieten wir eben auch für ältere Patienten das an. Die müssen dann halt einen Termin in der Praxis machen. Und das ist auch die Ansage, ganz ehrlich, an meine Mitarbeiterinnen die sagen, wo ich sage, so, wenn da das Ömsken kommt, irgendwie mit 85, ne, ja, die schieben wir dann noch irgendwie dazwischen. Das ist dann hier meine soziale Aufgabe. Und quatsch die an, die sollen eine Packung Merci nächstes Mal mitbringen. Oder die sollen Fünfer ins Sparschwein vorne schmeißen. Ja, dann, wir sind alle käuflich. Also ich besonders mit Merci oder mit irgendwie einem Kuchen, der selbst gebacken ist, sagen wir, Chris mich immer und meine Mitarbeiterin vorne genauso. Ne? Dann muss man da halt ein bisschen gucken. Ne? Da sind wir natürlich auch besonders nett. Aber die Patienten, die sich sehr darüber aufregen, sind nicht die Alten. Und die haben auch alle, ganz ehrlich, die haben alle Kinder, Enkel und die Corona-Impfung, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Die mussten sie alle in Dortmund digital buchen. Und da waren verdammt viel Ü-80-Jährige, die ich geimpft habe, die alle natürlich mit ihren Kindern kamen. Und die wollten alle die Impfung. Und zwar ganz schnell. Und deswegen wurde das auch ganz schnell online gemacht. Da hat keiner großartig angerufen. Ja?
Es
Und ich
findet sich
glaube, es
meistens ein Weg, ja.
Ja, wenn man
das
möchte, auf
geht.
jeden Fall. Ne? Man muss
Das
halt auch mal
geht, das
fragen, vielleicht.
funktioniert. Und da muss man halt in meinem Fall, wenn man jetzt wirklich sagt, ich will eine Kassenversorgung, ja, da muss man den Hausarzt halt bequatschen, dass der so eine Hausarztvermittlungsfallüberweisung rausrückt und da drauf schreibt, der Juckreiz ist halt seit 12 Monaten und jetzt muss ich mal wer darum kümmern. Dann ist das auch okay. Dann ist das mein Go-To-Weg, wie das auch geht. Ne? Aber dann ist der Weg halt, da muss ich halt einmal noch mal mehr zum Hausarzt gehen. Ja, das ist nun mal so. I'm sorry.
Und wenn man jetzt mal nicht die Patientenseite betrachtet, sondern die Ärzteseite und sagt, bei diesem wahnsinnigen tollen Angebot, was wir digital ja haben, an Optimierungsmöglichkeiten, an effizienteren Arbeitsunterstützungsmöglichkeiten, was glaubst du, warum es eben doch noch lange Warteschlangen, doofe Anrufbeantworter, Papier ohne Ende, ja eben nicht so viele digitale Angebote gibt, wie du sie zum Beispiel jetzt schon hast? Was ist der Grund? Warum macht das nicht jeder?
Der Hauptgrund ist Angst und Sorge aus meiner Sicht. Häufig auch eine gewisse Art von Dschungel des Angebotes. Oh Gott, was soll ich denn da nehmen? Und kriegen das meine Mitarbeiterinnen hin? Dann muss ich natürlich eine Technik wählen oder ein Angebot wählen, was auch vielleicht gut funktioniert, was eben intuitiv ist, was einfach ist. Ist dann natürlich auch Aufgabe von mir selber als Unternehmensinhaber oder eben, ich muss mir eben eine gewisse Beratung holen. Das ist natürlich in manchen Punkten schwierig, aber was ich häufig erlebe, ich werde dann häufig so nach so einem Vortrag dann beim Abendessen, kann ich nicht essen, sondern muss 2 Stunden reden, was dann auch völlig in Ordnung ist, wo ich dann einfach gefragt werde zu Erfahrungen, zu wie ist das mit den Mitarbeitern, wie ist das mit den alten Patienten, die Dinge, die wir gerade besprochen haben, aber halt eben auch, funktioniert das denn? Ist die Schnittstelle, ist das nicht Mehrarbeit? Ganz viele haben Angst vor digitaler Mehrarbeit. Und das kann ich nachvollziehen. Wenn ich mir die EPA angucke, so wie sie im nächsten Jahr kommen soll, ob das jetzt unbedingt zu weniger Arbeit führt, weiß ich nicht. Wird es Varianten geben, aber zumindest nicht zu einer Arbeit. Ich tippe alles da ein. Genauso am Anfang des E-Rezepts, da waren Softwarehauslösungen auch einfach richtig schlecht. Und das muss man auch einfach sagen. Wenn du da wirklich 8 Sekunden gewartet hast, das ist Bullshit. Hatte ich zum Glück in meinem System nicht, aber ich kann jeden verstehen, wo ich den aber auch dann immer ermutige, ja, du musst halt jetzt leider die große Lösung wählen. Du kannst nicht zu deinem System von 1998 und verpixelten Bildchen dann irgendwie das Hightech-Terminsystem ranpacken. Das wird nie gut funktionieren. Und da muss man dann halt auch schauen, muss ich vielleicht beides auswechseln? Und ich glaube, ganz ehrlich, da wird sich in der Zukunft noch richtig, richtig viel tun. Vor allem, weil der Markt mittlerweile durchsichtbarer wird. Also man sieht die Angebote besser, und die Systeme müssen jetzt zwangsweise auch offener werden. Und mittlerweile funktioniert auch so Datentransfer vom alten PVS ins neue relativ gut. Es gibt natürlich immer dann den Setup. Jeder Arzt, der sowas gemacht hat, sagt, aber das und das hat nicht funktioniert. Weil an was kann ich mich immer erinnern? Ich kann mich am Tag an den Patienten erinnern, der irgendwie genörgelt hat und gemeckert hat und sich beschwert hat. Und genauso kann ich mich bei einer Systemumstellung an diese eine Sache funktionieren, dass bei allen Histologiebefunden Seite 2 jetzt irgendwie nicht mehr drin ist. Ja, solange die Diagnosen drin sind, ist das wahrscheinlich auch vollkommen egal. Aber es ist immer diese eine Sache, die schlecht lief. Und das wird dann auf der Fortbildung und gerade in so Qualitätszirkeln, gerade von den
Präsentiert.
älteren
Naja.
Kolleginnen und Kollegen gerne mal erzählt. Und da wird sich dann dran aufgehangen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, und einfach für sich auch entscheiden, bin ich da ein bisschen mutig und gehe ich den Weg. Meist funktioniert es ja mit einem guten A&E ist gutes Systemhaus.
Ja, vor allem der Nachwuchs, also der ärztliche Nachwuchs rutscht ja nach und die werden digitaler sein, die denken technischer, die haben weniger Berührungsängste. Das ist jetzt vielleicht noch nicht heute und morgen so, aber da schließt sich mir gerade noch eine andere Frage an, Max. Wagen wir mal einen Ausblick. Was denkst du, wie wird in 20 Jahren die ärztliche Praxis aussehen?
Eine ganz schwierige Frage, finde ich. Also im Moment gibt es ja noch sehr viele, gerade ältere Kollegen, die auch teilweise ohne Termine arbeiten, die nicht so strukturiert arbeiten. Wir werden aber auch weniger. Wir werden auch weniger Arbeitszeit. Also Terminbuchung, wir machen nahezu ausschließlich mit Terminbuchung bei uns, um es zu steuern. Ist natürlich auch eine nette Möglichkeit. Wenn wir weniger arbeiten wollen, schalten wir einfach weniger Termine frei. Jetzt werden wir als Ärztinnen und Ärzte noch weniger in der Anzahl. Also erstmal hat das ganz, ganz viele Vorteile, das muss man ja sagen. Aber wenn wir als Ärzte weniger werden, wir uns mehr Zeit für den Patienten nehmen, sind am Ende des Tages weniger Termine frei. Und dann ist die große Frage, Wo kriege ich denn einen schnellen Termin her? Und da sehe ich, und so ist es ja bei mir, es gibt bei mir einen schnellen Termin in der Regel in der digitalen Sprechstunde. Das heißt, ein Patient schickt mir erstmal Bilder zu und anamnestische Angaben und dann kriegt er eine Antwort von mir und ganz, ganz viel. Ich würde mal sagen, mindestens 60% kann ich ohne Besuch in der Praxis abfertigen. Das ist teilweise noch nicht mal ein Rezept notwendig, ja. Und wenn ich das E-Rezept jetzt dazu zähle und das wird alles irgendwie ohne Besuch in der Praxis und ohne Sorge vor Regress oder Nachfrage der KV funktionieren, dann kriege ich es auch vielleicht hin, dass ich eigentlich 80, 85% gar nicht mehr sehen muss. Also ich selber, vielleicht in 3 Monaten zu einem regulären Termin oder wir machen das beim Hautkrebs-Screening mal mit. Aber ansonsten muss ich die nicht sehen. Und das, wenn wir jetzt mal sagen, in 20 Jahren, wobei das schon einfach sehr weit vorausgegriffen ist, kann ich mir vorstellen, möglicherweise ist die Basisversorgung, die kassenärztliche Versorgung, wo, wie auch immer die sich dann entwickelt hat, gerade in dieser in der Inanspruchnahme im Notfall oder im Regelfall nur noch digital. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Erstkonsultation, egal mit welchem Problem, immer digital ist. Eine Hautkrebsvorsorge wird vor Ort sein. Es gibt möglicherweise eine Zuzahlung dafür, dass man dann eben direkt vor Ort, dass man sich das erkaufen kann. Ich will den Arzt aber sehen, ist dann eben nicht mehr Versorgung wirtschaftlich ausreichend notwendig, zweckmäßig in der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern eben eine zuzahlungspflichtige Leistung. Und alles andere geht erst über einen digitalen Kanal und dann die Einbestellung in die Praxis für genau die Themen, die notwendig sind. Das mache ich heute schon in Teilen, wo ich sage, wir machen jetzt erstmal, es bringt da überhaupt nichts, in der Allergiesprechstunde erstmal lange zu reden. Die Anamnese kann man online machen, das kann der Patient mir reinschreiben. Ich sage mal, typische Hausstaubmilbenallergie oder Gräserpollenallergie. Das kann er mir ja alles schreiben. Dann machen wir mal erstmal den Allergietest, den Pricktest und wir machen bei uns in der Praxis auch immer noch eine Laborentnahme für spezifische IgE und Gesamt-IgE. Ja gut, aber das dauert 3 Wochen in der Auswertung. Das heißt, ich brauche den ja jetzt gar nicht sehen, sondern ich brauche eigentlich einen richtigen Termin und dafür auch ein bisschen mehr Zeit in 3 Wochen. Aber jetzt brauche ich den eigentlich gar nicht sehen. Da reicht mir die digitale Konsultation, Standardvorgabe, irgendwie 2, 3 Minuten für die Fallbeantwortung und dann kommt er in die Praxis, kriegt Blut abgenommen, der Allergietest gemacht und 3, 4 Wochen später. Dann sehen wir uns, und zwar abhängig vom Ergebnis, was da rausgekommen ist. Wenn nämlich alles normal ist im Allergietest, dann brauchen wir auch keinen 15-Minuten-Termin machen. Ich löse das zum Beispiel über eine E-Mail, wo dann alle Ergebnisse drin sind. Das schicken wir tatsächlich auch über eine No-Reply-Adresse raus, wo dann eben alles drinsteht. Und dann auch genau gesagt wird, wo ist der Unterschied zum Beispiel zwischen einer Sensibilisierung und einer echten Allergie? Hat er denn Beschwerden, zu die zu den Ergebnissen passen? Und wenn ja, und wenn Sie auch diese Hyposensibilisierung machen wollen, dann kommen Sie gerne dafür in die Praxis. Denn es bringt mir ja auch nichts, wenn einer bei mir in der Praxis sitzt, ich habe eine Viertelstunde eingeplant, weil ich den über eine Hypo aufklären will. Und der sagt, nee, also auf die Spritzen und auf die Tabletten und überhaupt diese 3 Jahre, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Das ist doch gar nicht schlimm. Machen Sie doch erstmal symptomatische Therapie. Das steht alles schon in der E-Mail. Und da steht auch drin, es dauert 3 Jahre mit der Hypo. Wenn Sie das machen wollen, dann können Sie zu mir kommen, dann buchen Sie den Termin. Und dann, und das ist ganz, ganz wichtig, muss ich natürlich in meinem Terminkalender Slots auch dafür frei haben. Ich kann einem Patienten ja nicht dann einen Termin anbieten, erst in 27 Wochen oder ähnlichem, sondern dafür muss ich Termine frei halten. Und deswegen geben wir häufig Termine erst so im 8, 6 oder 4 Wochen Voraus frei. Also wir haben jetzt gar keinen Terminkalender, der bis Januar 23, 4, 25 irgendwie oder März 25 freigegeben ist, sondern etwas kürzer. Anders ist es natürlich mit Terminen, die ich aus der Praxis initiiere, wo ich sage, den will ich in 3 Monaten sehen, weil er eine Systemtherapie kriegt, weil wir eine Tumornachsorge haben oder ähnliches. Das initiiere ich. Aber von außen die freie Buchung, die ist halt eben reduzierter. Und damit fahren wir tatsächlich ganz vernünftig.
Jetzt sind das ja so Ideen von dir, die relativ zeitnah umsetzbar scheinen. Das sind ja alles schon Technologien, die da sind, die nur noch
Absolut.
angewendet werden müssen. Wenn ich so mal denke, 20 Jahre weiter, dann habe ich sowas vor Augen wie Hologramme und KIs, die einfach schon noch weiterentwickelt sind und noch mehr Aufgaben für uns übernehmen. Hältst du das für realistisch oder bleibt es am Ende des Tages eben doch ein Arzt und ein Patient, zwei Menschen, die sich gegenüberstehen und ein Thema klären müssen.
Ja, also die Hologramme vielleicht in 50 Jahren, vielleicht auch OP-Roboter oder ähnliches. Aber in 20 Jahren werden ganz, also das ist ja noch während meiner Arbeitszeit. Also ich glaube, eine Operation wird weiterhin von mir als Arzt durchgeführt. Ich glaube auch ein Hautkrebs-Screening, zumindest die Befund, nicht die reine Diagnostik, aber die Befundbesprechung der Ergebnisse und Ich glaube, bevor ich in den Patienten reinschneide, möchte ich vielleicht auch einmal selber es nochmal mit eigenem Auge in Anführungszeichen sehen. Nicht die Vorauswahl und die Auswahl, die drei Befunde sind auffällig und ähnliches. Ich glaube, irgendwann haben wir vielleicht in 20 Jahren so Kisten, wo man sich reinstellt oder reinstellen kann, links neben dem Lidl oder neben dem Aldi oder neben dem Rewe, wo ich dann reingehe, mich kurz ausziehe, da reinstelle, der macht die Fotos, aber und wertet das dann aus. Aber irgendwo muss es ja dann weitergehen. Und ich glaube, die Diagnoseübermittlung, die Besprechung der Therapieoptionen, nicht einfach die Darstellung, was ist möglich. Das ist, glaube ich, auch was eine KI in 20 Jahren auf jeden Fall kann. Aber die Auswahl, welche nehme ich denn? Und auch die Auswahl möglicherweise gegen die Entscheidung der KI auf Basis eines Patientenwillens. Patient entscheidet, ich möchte da drin lassen, weil ich bin jetzt 92. Das ist das persönliche Gespräch. Ich hatte heute noch den Opa lustigerweise von einer guten Freundin von mir da. Der ist 92, ja, und natürlich. Das Basaliom muss jetzt mal raus, weil irgendwie das fängt ein bisschen an zu bluten so. Aber wenn ich da jetzt noch ein bisschen tiefer an der Kopfhaut bohre, dann finde ich da sicherlich noch reihenweise Plattenepithelkarzinome, die man mit nach Leitlinien halben Zentimeter Sicherheitsabstand und wer weiß was. Nee, da machen wir nur, weil ihn das nicht so sehr stört. Das bügeln wir ein bisschen glatt und den Rest lassen wir. Und wenn er daran stirbt, stirbt er daran. Und wird er ja nicht, aber das ist so, auch damit geht er einverstanden. Und das ist so ein bisschen die Thematik, wo ich glaube, da bleibt der Mensch noch. In 50 Jahren weiß ich nicht, Hologramm, was dann einen Menschen ersetzt oder wo man nicht mehr so physisch da ist. Das kann ich mir dann vielleicht auch vorstellen. Aber was kann in 20 Jahren vielleicht eine KI leisten? Auch über das Hautkrebs-Screening als ein bisschen abstraktes und immer wieder zitiertes Beispiel hinaus. Das kann dann halt eben die digitale Sprechstunde sein. Also jetzt stellen wir uns mal vor, in 15 Jahren geht es der gesetzlichen Krankenversicherung so wunderbar, dass wir eben nur noch digitale Konsultationen erstmal machen können und alles andere wird dann zugewiesen. Die Frage ist ja, wie mache ich das denn, wenn ich nicht mehr irgendwie aktuell habe ich vielleicht 5 Anfragen, 3 bis 5 Anfragen am Tag und damit irgendwie 100 Anfragen im Monat. Das kann ich irgendwie noch persönlich handeln durch eigene Antworten. Aber wenn ich plötzlich 300 Anfragen am Tag, im Monat habe oder 10, 15, 20 Anfragen oder noch viel, viel mehr, wenn alle Patienten erstmal digital kommen, habe ich ja vielleicht 50 Anfragen am Tag, dann glaube ich, dass da auf Basis der Bildinformationen, die ein Patient mit dem Handy zu Hause macht, auf Basis der Anamneseinformationen, die er eingibt, wo man vielleicht dann auch eben spezielle Fragen entwickeln kann, je nach Klassifikation, dass da dann eben KI eine ganz, ganz große Rolle spielen kann. Zum einen, wie schnell muss der kommen? Was hat der möglicherweise für eine Diagnose? Schon die Antwort vorformuliert ist. All diese Dinge, die dann eben quasi genau meiner eigenen Antwort, und das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir ChatGPT nutzen, ja, die eigenen Antwort ja doch irgendwie auch ganz nah sind und das Programm ja dummerweise auch noch die eigene Antwort dann mit der Zeit auch ein bisschen lernt und nachempfindet und dann so denkt, Mensch, das hätte ich jetzt einfach genauso geschrieben. Wenn das die Auswahl ist, wenn ich quasi, ich öffne einen Patientenfall und der schreibt genauso, wie ich es schreiben würde, per Hand und das ist aber alles schon fertig, inklusive Diagnosekodierung und ich schreibe noch, weil ich heute nicht Bock auf liebe Grüße, sondern viele Grüße habe oder andersrum oder weil es ein Freund von mir ist, was eine KI vielleicht dann nicht kennt, sagt, ich schreibe Hallo, Hallo André und nicht Hallo Herr sowieso, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, wo ich eine Nutzung auch in relativ kurzer Zeit und auf jeden Fall in 20 Jahren so in Kombination sehen könnte. Das alles, was danach folgt, das, was wir manuell machen, was wir im Gespräch machen, das glaube ich, das wird sogar immer wichtiger werden. Und das kann man natürlich am Telefon machen, das kann man per Videosprechstunde machen. Auch dafür wird es sicherlich Anwendungsfälle geben oder vielleicht auch per Hologramm oder irgendwas Fancyes. Natürlich kann das sein. Aber ich glaube, ganz, ganz viele und erst recht in 20 Jahren, ne, da sind ja jetzt, sag ich, auch meine Eltern vielleicht noch am Leben. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sich die Welt jetzt so weiterentwickelt. Und vor 20 Jahren. Wie war denn Medizin vor 20 Jahren? Ja gut, keine Online-Terminvereinbarung, keine digitale Sprechstunde. Aber wenn ich jetzt den Patienten sehe, der bei meinen Eltern vor 20 Jahren in die Praxis gekommen ist, der hat genauso mit seiner tollen Krankenversicherungskarte, übrigens 2003 eingeführt von Ulla Schmidt, gewedelt. Die wurde da in das Gerät gesteckt. Das sah übrigens in der Regel, zumindest bei einem der beiden Anbieter, die es gibt, genauso aus oder mehr oder minder genauso aus. Und dann lief das ja eigentlich genauso. Also so viel hat sich die letzten 20 Jahre dann auch nicht getan.
Ah, ich glaube schon, die Entwicklungen werden schneller und
Auf
schneller
jeden
und die Schritte
muss
werden größer und größer, denen wir da entgegenblicken. Aber wir können ja
der
mal uns in
Menschen zurück.
20 Jahren nochmal zusammensetzen und
Ja,
rekapitulieren,
sehr spannend, ja. Machen wir
wer
das dann
die
auf Bali,
passenden.
weil ich nur noch die Patienten dann von Bali behandle?
Von was?
Von Bali, aus dem Urlaub. Ich liege so unter der Palme.
Ach so,
Das ist
von
richtig schön ist
Bali.
noch.
In
Und dann
20
sitze
Jahren
ich da
siehst du
mit
dich
meinem
auf
Laptop.
Bali.
Ja, da
Okay.
sitze ich da mit meinem Laptop und wir machen mal morgens so ein bisschen Sprechstunde und nicht nur meine MFA, sondern mehr Zeit für alles andere, sondern auch ich.
Ja,
Vielleicht.
vielleicht, vielleicht, wer
Fürs
weiß.
Schwimmen.
Wir
So
behalten
rechne ich
das
es
mal
mir
als
gerade ein.
Perspektive auf jeden Fall im Auge. Mir fällt gerade noch ein, ich wollte noch in dem Zusammenhang, genau, wir sind ja gerade so ein bisschen bei der Zukunft und was können wir in 20 Jahren, wenn du heute freies Budget und alles ist möglich, naja, fast alles ist möglich, eine Sache haben dürftest, die dir jemand baut, die jemand für dich erfindet, die dir jemand kauft. Was wäre das? Diese eine, das eine Instrument, das eine Gerät oder auch weiß ich nicht, die eine KI, die irgendwas Spezielles kann.
Ich glaube, cool wäre tatsächlich, also dieses Kontakt zur Praxis, so, also nicht in vielen Einzellösungen. Also, wir haben jetzt gehört, ich habe irgendwie ein bisschen mehr eine Telefonlösung gebastelt. Da hätte man jetzt auch einen Telefonassistenten, sagen wir mal, nehmen können. Dann habe ich eine Online-Terminbuchung, dann habe ich ein Praxisinformationssystem, dann habe ich aber den Patient, der anruft und eine Frage stellt, dann habe ich den, der kommt rein irgendwie und das alles so ein bisschen zu schon so ein Frage-Antwort-Spiel, aber auch einfach darum integriert, Terminbuchen, also alles diese Dinge, die mit Kontaktaufnahme zur Praxis, egal auf welcher Basis funktionieren, das zu vereinen in einem Tool und dann unterschiedliche Lösungswege rauszugeben. Und das kann halt eben natürlich der Besuch in der Praxis sein, das kann aber eben auch dann, wenn ich es brauche, das Video zu sein. Also wenn der Patient über seinen Befund sprechen will, automatisch einen Videotermin zu vereinbaren. Wenn der aber irgendwie, wenn ich dafür noch ein hochauflösendes Foto brauche, dann ein Foto zu machen zu lassen oder wenn ich eine dermatoskopische Aufnahme brauche, das ist ja häufig in so ein bisschen das Bottleneck im Moment, dann muss ich immer sagen, Sie müssen in die Praxis kommen, auch wenn Sie jetzt dummerweise in der digitalen Sprechstunde waren, weil ich brauche diese fucking Lupenaufnahme. Ohne die komme ich jetzt nicht weiter, weil ich kann Ihnen nicht 100% sagen, das ist ein gutartiges Muttermal oder eben doch schon verändertes. Dafür brauche ich das. Wenn ich das irgendwie alles in einem hätte, also eine Vereinfachung, das wäre ganz cool. Und um nochmal vielleicht in der Perspektive für junge, vielleicht in der Zukunft gründende Ärztinnen und Ärzte zu sprechen, ein bisschen mehr Transparenz. Das wäre jetzt nicht die fancy KI-Maschine, sondern nochmal ein bisschen mehr Transparenz, was es gibt. Ich habe ja ganz viel jetzt so ein bisschen erzählt, was man so machen kann, aber dass man da eine einheitliche Stelle manchmal hat, wo man so diese Lösungen einfach mal sieht oder Best-Practice-Beispiele sehen und auch fühlen kann, wie man sowas umsetzt. Ich glaube, das würde häufig helfen.
Ich hätte noch eine abschließende Frage, ehrlicherweise, weil ich glaube, unsere Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten. Mir persönlich ist es wichtig, und vielleicht kannst du nur drei Punkte dazu sagen. Was ist dir als junger Chef persönlich wichtig?
Hohe Wertschätzung meiner Mitarbeiter, pünktlicher Feierabend meiner Mitarbeiter, also Struktur, dass Strukturen sowohl befolgt
Ja.
werden, ich sie festlege, als auch, dass ich sie genauso befolge. Also nicht nur meine Mitarbeiter die Strukturen, die ich auferlege, sondern ich meine eigene Struktur dann auch befolge. Da gibt es nämlich manchmal auch bei mir einen Klaps auf den Hinterkopf, wenn ich wieder irgendwie meine, manche Lösungen doch noch mal kurz bei diesem besonderen Patienten anders zu machen. Und das finde ich gut. Und an mancher Stelle, und da bin ich leider nicht so gut als Tipp für junge Gründer, ein bisschen Gelassenheit. Also einfach mal eine Nacht drüber strafen, die Google-Bewertung einfach mal auf gar keinen Fall sofort kommentieren, einfach mal drüber und in ganz vielen Situationen auch einfach mal eine Nacht warten. Vieles geht und ja,
Wegatmen.
läuft
Wir
schon. Ja, läuft dann selber dann auch
öffnen auf
weiter.
keinen Fall jetzt die Büchse der Pandora mit Google und sonstigen Bewertungen da beim
Nein,
neuen
nein.
neues Podcast-Thema. Max, mit dem Blick auf die Uhr müssen wir zum Schluss kommen, aber unser Podcast heißt ja, wo ich schon mal da bin. Diesen Satz kennen wahrscheinlich viele Kollegen da draußen aus der eigenen Sprechstunde, nämlich wenn der Patient oder die Patientin das eigentliche Thema abgehandelt hat und jetzt die Zeit einfach nutzt, doch noch irgendwas anderes mit unterzubringen. In diesem Sinne, Max, wo du schon mal da bist, wir wissen, dass du zum Thema digitale Praxis als mittlerweile doch erfahrener Praxisgründer Vorträge hältst, da also auch Ansprechpartner bist. Aber ich möchte es heute hier nutzen und dich fragen, welchen Tipp, sagen wir mal ein oder zwei Top-Tipps, kannst du jungen Kollegen, jungen Praxisgründern mitgeben, die vielleicht auch nicht unbedingt so technisch super versiert sind, wie du das bist, vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste haben, aber schon das Thema gern umsetzen möchten. Wie gehen die am besten daran?
Also grundsätzlich Tipp 1 ist, das Herz meiner Praxis ist der digitale Terminkalender. Das muss ich einfach so sagen. Darüber plane ich natürlich alles. Darüber kriegt der Patient die Informationen über Hinweise. Darüber gebe ich zu welcher Zeit, wann, wie und in welchem Zeitfenster voraus Termine frei. Ermögliche mir darüber Flexibilität oder auch die richtige Termine für eine Auslastung. Also da macht es Sinn. Und das kostet viel Zeit, aber diese Zeit ist bestens investiert in seine Terminplanung, und das sollte man gut und wohl überlegt machen. Und in den ersten 6 bis 9 Monaten habe ich da auch immer wieder Dinge dran geändert, die aufgefallen sind. Da ist noch ein Fehler, das passt jetzt doch nicht so, wie man es am Anfang sich überlegte. Also das ist so von der digitalen Schiene, glaube ich, das, was man mitgeben kann. Eine zweite Sache, vielleicht darf ich auch 3 Tipps ganz kurz sagen, aber zweiter Tipp ist eben viel mit Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ja, viele Erfahrenen auch, man hat ja einen gewissen Eindruck, welche Praxis ist vielleicht so von der Art und Weise so, wie man sie selber machen möchte. Eben auch, wenn man sagt, ich will es ja gar nicht so krass digital haben, aber wie das da aussieht und die Angebote, die man auf der Homepage da findet, das ist doch so, wie ich es auch machen möchte. Das kann ich mir natürlich im Qualitätszirkel bei einer Fortbildungsveranstaltung oder eben bei Seminaren und Workshops holen. Das kann ich doll empfehlen. Und das Dritte ist, was mir jetzt noch so gerade im Kopf gegangen ist, ich dachte am Anfang als junger Praxisgründer, als der die Praxis suchte, mein Jurist, das ist der hier alles koordiniert. Dem ist irgendwie gar nicht so. Also ja, der ist
Vielen
total entscheidend für das Thema Praxiskauf. Und diesen Vertrag mit den Angestellten. Aber was würde ich sagen, viel wichtiger ist da, neben dass man sich selber gut organisiert, ist natürlich diese Bankthematik, und möglicherweise einen Berater, aber vor allem halt eben die Steuerberatung, wo es eben um Investments geht, um Summen, was geht, wie kann man das planen, auch Unterstützung bei einem Businessplan. Das war mir damals, und das würde ich sagen, gar nicht so bewusst. Ich habe immer gedacht, der Jurist koordiniert da alles, der hat so den Hut auf. Am Ende hat man selber den Hut auf. Ganz, ganz wichtig zu wissen als Unternehmer, und das ist nun mal auch so. Man selber muss wissen, was man da tut. Man kann sich die Informationen von links und rechts holen, aber man selber muss das am Ende entscheiden. Die Entscheidung nimmt einmal keiner ab, auch kein Praxisberater, der einen vielleicht ein bisschen begleiten kann auf einem Weg, aber häufig dann eher in Richtung so Finanzierung, Versicherung unterwegs ist. Aber die kleinen Detailfragen, die müssen wir als Ärztinnen und Ärzte mit unserem fachlichen Wissen eben beantworten, den groben roten Faden, den man eben in so einer Praxis braucht, aber auch die Abläufe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das selber für sich entscheidet. Und das Tolle an der eigenen Praxis ist ja auch eben, ich kann wirklich nahezu alles selber entscheiden, zumindest wenn ich mich in einem relativ autarken Umfeld bewege und jetzt keine Großpraxis habe, wo aber viele Dinge ja vielleicht auch schon vorher gemacht wurden. Das zählt, und das ist eine ganz, ganz tolle Situation, und aus der möchte ich mich auch eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr verabschieden, auch wenn ich manchmal abends da sitze und denke, Mensch, war das ein anstrengender Tag, Mensch, war das viel Arbeit. Das gehört dazu, aber es gibt, und das muss man ganz klar sagen, auch andere Zeiten. Es ist alles wie eine Welle. Das kennen wir von vielen chronisch inflammatorischen Erkrankungen in der Dermatologie. Mal ist schlechter, mal ist besser. Und genauso ist es mit einer Praxisgründung. Man kann sich selber darum kümmern, dann je länger man dabei ist, dass diese Phasen, wo es besser ist und entspannter ist, verlängert. Das kriegt man hin mit einer guten Therapie, mit einer guten Planung. Und es wird aber trotzdem immer mal Situationen geben, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie nicht so toll, das konnte ich aber auch gar nicht vorhersehen. Aber das gehört zum Unternehmerischen dazu, egal ob man sich unternehmerisch in der Praxis aufhält oder unternehmerisch eine andere Art von Unternehmung leitet, das gehört dazu.
Max, wer über diese Top-Tipps hinaus von dir mehr hören und wissen möchte, du bist Ansprechpartner beim Arbeitskreis Junge Ärztinnen und Ärzte der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Du bist stellvertretender Landesvorsitzender des BVDD-Landesverbandes Westfalen-Lippe. Du bist stellvertretender Landesvorsitzender des Hartmann-Bundes Westfalen-Lippe. Auch noch in deiner Funktion als Medical Director bei Online-Doktor verfügbar. Das heißt, man kann dich auf ganz, ganz vielen Kanälen erreichen, bis dort genau mit diesen Themen auch verantwortlicher Ansprechpartner. Auch das werde ich noch mal in die Shownotes mit aufnehmen, sodass also Interessierte sich auch, denke ich mal, das kann ich jetzt in deinem Namen so rausgeben, sich auch da an dich und deine Kollegen in den Verbänden wenden können.
Na klar.
Nochmal der Blick auf die Uhr. Wir sind, das ist wahnsinnig schnell vergangen, die Zeit heute, muss
Ja,
ich wirklich
total, es ist
sagen. Das ist,
geflogen.
und es
Ja,
gibt wirklich größere Probleme als einen Gesprächspartner, der so viel zu berichten hat und bei dem man diese Leidenschaft auch raushört, die du jetzt rübergebracht hast. Also vielen, vielen Dank dafür, für deine offenen Einblicke, für auch die Leidenschaft, die du transportierst, um andere mit dem Thema Digitalität anzustecken. Wir drücken dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass das mit deiner Praxis weiterhin so gut läuft, dass du weiterhin so glücklich da bist, wie du es jetzt gerade ausstrahlst. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir nicht erst in 20 Jahren einen Wiederholungspodcast machen, in dem wir immer mal wieder reinschauen, wie es dir so ergeht und wie so die neuesten Entwicklungen aus deiner Sicht auch stattgefunden haben. Max, ganz, ganz lieben Dank heute fürs Hiersein, fürs Sprechen und wer weiß, vielleicht auf bald. Liebe Dorit, auch an dich heute wieder herzlichen Dank für die Co-Moderation, für die fachliche Unterstützung und an alle Zuhörer da draußen ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und schaltet ein zum nächsten Podcast. Folge 5 ist schon in Planung. Wer weiß, was da für ein tolles Thema auf uns wartet. Tschüss und bis bald. Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD-EV Produktion. Redaktion Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.